Predigt von Nigel oder die Lehre von Nigel vom letzten Sonntag noch immer wieder nachgegangen. Und ich habe gedacht, eigentlich ist es eine Geschichte für Männer. Ich habe die Anekdote gehört, in einem kleinen Theaterstück verarbeitet, dass ein Mann mit den Kindern zusammen ein schönes Frühstück zum Muttertag gemacht hat. Und da fehlte aber jetzt noch, ich sag mal, die Marmelade. Und dann sagt die Frau, wir haben noch Marmelade. Der Mann springt auf, geht zum Kühlschrank, macht auf, guckt da rein, sieht die Marmelade nicht, macht wieder zu, sagt, da ist keine Marmelade. Die Frau sagt, doch, ich weiß genau, die Marmelade muss da sein. Der Mann steht nochmal auf, ist ja Muttertag, geht nochmal hin, guckt nochmal, schiebt die Sachen hin und her, setzt sich hin. Ich sage dir, die Marmelade ist nicht da, du irrst dich. Die Frau steht auf, macht den Kühlschrank auf, ein Griff, hat die Marmelade, kommt damit. Da sagt der Mann, Mann, da muss wohl ein Engel gewesen sein, der die in der Zeit dahingestellt hat. Seit dieser Zeit glaubt er an die Engel. Aber das ist mir so nachgegangen von dem, was Nigel so weitergegeben hat. Wir sind manchmal wie Männer, wir müssen die Augen aufmachen für die unsichtbare Wirklichkeit. Und er hat einen ganz heißen Tipp für uns gegeben. Er hat gesagt, wir müssen die Gleichnisse nochmal ansehen, weil da öffnet uns Gott die Augen für die unsichtbare Wirklichkeit. Das habe ich so von der Predigt behalten. Nigel, da war noch viel mehr drin, aber das ist bei mir hängen geblieben und Gott sei Dank wenigstens ein Teil. Und ich habe gedacht, okay, deswegen will ich mit euch nochmal ein Gleichnis ansehen. Ein Gleichnis, was mit dem provokativen Vers anfängt, den Nigel auch an den Anfang gestellt hat, zwar vom Matthäus-Evangelium, ich lese ihn aus dem Markus-Evangelium. Eigentlich ist das Gleichnis den meisten Frommen neben dem Psalm 23 mit Sicherheit genau bekannt. Ich lese. Und er sprach zu ihnen, zu den Jüngern, euch ist das Geheimnis des Reiches Gottes gegeben. Denn draußen aber widerfährt es alles in Gleichnissen, auf dass sie mit sehenden Augen sehen und doch nicht erkennen und mit hörenden Ohren hören und doch nicht verstehen, damit sie nicht etwa sich bekehren und ihnen vergeben werden. Und er sprach zu ihnen, versteht ihr dieses Gleichnis nicht? Wie wollt ihr dann die anderen alle verstehen? Der Sämann, das war sein Gleichnis gewesen, sät das Wort. Diese aber sind es, die an dem Weg sind, wo das Wort gesät wird und sie es gehört haben, kommt alsbald der Satan und nimmt das Wort weg, das in sie gesät war. Und dies sind es, die auf felsigen Boden gesät sind. Wenn sie das Wort gehört haben, nehmen sie es sogleich mit Freuden auf, aber sie haben keine Wurzeln in sich, sondern sind wetterwendisch. Wenn sich Bedrängnis oder Verfolgung um des Wortes willen erhebt, so kommen sie alsbald zu Fall. Und andere sind es, die unter die Dornen gesät sind. Die haben das Wort gehört und die Sorgen der Welt und der trügerische Reichtum und die Begierden nach allem anderen dringt ein und erstickt das Wort und es bleibt ohne Frucht. Und jene sind es, die auf das gute Land gesät sind. Die hören das Wort und nehmen es an und bringen Frucht. Einige 30-fach, einige 60-fach und einige 100-fach. Die Geschichte ist uns bekannt, oder? Ihr gehört also zu den Leuten, denen Gott dieses Wort aufschlüsselt. Er lässt euch nicht dumm sterben. Wir haben das mal so gehört von Nigel, dass ein Bartimäus, der ja blind war, eigentlich am Weg war und er hörte, dass Jesus vorbeigeht und hat gerufen, Jesus, erbarm dich, ich will sehend werden. Und das ist der Schritt, in den wir heute hineingehen. Jesus, ich möchte sehend werden. Ich möchte sehen. Und wenn das dein Gebet ist, dann hör ein klein wenig zu. Wir gehen nämlich und schauen in die unsichtbare Welt hinein. Und ich will mit euch ganz klein anfangen. Wir fangen nochmal an, das Einfache zu sehen. Es ist ja klar, der Sämann wird hier nicht näher beschrieben. Vielleicht ist das ja Jesus, vielleicht ist das der Pastor, hoffentlich wäre ich das heute, der das Wort aussät. Aber das Wort, das ist das Wort Gottes oder wie es im Matthäus steht, das Wort vom Königreich Gottes, das hineingesät wird. Das lebendige Wort. Und dieses Wort, wenn man da eine kleine Studie in der Bibel zu macht und das in die unsichtbare Ebene hineinnimmt, ist es mehr als ein Mutmacher, wo ich sage, hey, stell dich nicht so an, es wird schon wieder. Sigi, du hast nochmal eine Chance für eine Prüfung, komm, zieh durch, du wirst es schaffen. Schaka, ja, wir machen das irgendwie. Das ist die einfache Variante. Aber das Wort Gottes löst was aus im unsichtbaren Bereich. Ich gebe uns so ein paar Beispiele. Das Wort wird ausgesät und im Psalm 107, Vers 20 steht, er sandte sein Wort und machte sie gesund und er rettete sie, dass sie nicht starben. Wenn das Wort Gottes im unsichtbaren Bereich ausgesät wird und bei uns aufgenommen wird, dann kann es Heilung hervorbringen, dann kann es Rettung hervorbringen. Das ist was ganz Gigantisches, das ist weit mehr als nur ein Mutmacher für den nächsten Tag. Das ist auch schon gut, aber hier geht es in die unsichtbare Welt rein und löst da was aus, was Errettung, Erlösung und Heilung bedeutet. Paulus schreibt an die Römer, so kommt der Glaube aus der Predigt, das Predigen, aber durch das Wort Christi. Das heißt, im unsichtbaren Bereich wird Glaube aufgebaut, wenn das Wort ausgesät wird. Das ist was Übernatürliches, was im unsichtbaren Bereich in deinem Leben auf einmal greifen kann. Das Wort, was von Gott kommt, ist gigantisch. Psalm 119, Vers 105, was viele Fromme auswendig kennen, diesen Vers. Dein Wort ist meines Fußes Leuchte und ein Licht auf meinem Weg. Viele fragen bei der jetzigen politischen Situation in der Welt, alles Globalisierung, wo geht das hin? Manche fürchten sich. Die Bibel sagt, wenn ihr das alles hört, hebt euer Haupt, denn ich komme wieder, eure Erlösung naht. Also jedes Chaos, was du liest aus den USA, aus Nordkorea oder wie auch immer, sollte dich freuen und sagen, hey, Jesus kommt bald wieder, die Erlösung kommt. Da ist uns was verloren gegangen, merkt ihr, weil wir diese unsichtbare Welt, diese Kraft des Wortes nicht mehr so richtig drin haben in unserem Leben. Da sprach nun Jesus zu den Juden, so steht es geschrieben in Johannes 8, Vers 31 und 32, an die Juden, die an ihn glaubten. Wenn ihr bleiben werdet an meinem Wort, so seid ihr wahrhaftig meine Jünger und werdet die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird euch frei machen. Das Wort Gottes macht uns frei, egal wie die äußeren Umstände sind. Seid ihr noch dabei? Ist gigantisch, nicht? Das sind Dinge, die im unsichtbaren Bereich geschehen, wenn wir das Wort nehmen, das Wort kauen. Es setzt Freiheit in uns frei. Johannes 1, Vers 14. Und das Wort ward Fleisch und wohnte unter uns und wir sahen seine Herrlichkeit, eine Herrlichkeit als des eingeborenen Sohn vom Vater, voller Gnade und Wahrheit. Das Wort Gottes setzt uns frei mit Gnade und mit Wahrheit, dass wir anders leben können in einer Zeit, die immer noch komischer wird. Ich glaube, ich habe noch einen. Das stimmt. Und nehmt den Helm des Heils und das Schwert des Geistes, welches ist das Wort Gottes. Das hilft uns zu widerstehen in einer Welt, die immer komischer wird, wo die Richtlinien sich verschieben. Ist doch gigantisch, nicht? In die unsichtbare Welt hinein ist dieses Wort gekommen. Wenn du ganz dicht an Jesus sein willst, dann studier das Wort, kau das Wort, geh mit dem Wort um. Ich mache nochmal Werbung für unseren Mittwochmorgen, den wir haben. Wenn du sagst, Mittwochmorgen kann ich nicht und wir finden einige Leute, die sagen, ich möchte auch so kauen und es finden sich mehr als 10 Leute, wir machen wieder abends eine Bibelstunde zusätzlich. Ich darf das gar nicht laut sagen, weil ich binde mich an so eine Sache. Aber ich bin in den letzten 2 Jahren aus keiner dieser Bibelstunden rausgegangen, ohne dass es mich innerlich bewegt hat. Ist für mich einer der Highlights dieser Woche, dass ich eine Stunde lang am Mittwochmorgen von 9 bis 10. Wir überziehen jetzt schon immer. Wir fangen pünktlich an, aber wir überziehen. Das ist anders wie beim Gottesdienst. Wir fangen später an und hören pünktlich auf. Aber weil wir das Wort miteinander austeilen. Und manchmal lerne ich von meinen Geschwistern so viel, was sie mir weitergeben. Es ist ein Segen ohne Ende. Mittwochsmorgens um 9 Uhr. Nicht, dass ihr hinkommen müsst, aber das Wort Gottes, wenn es im unsichtbaren Bereich geschieht, das setzt was frei, was ich zum Leben unbedingt brauche. Ich brauche das. Und ich brauche das nicht nur, dass ich als Pastor das Wort selektiv lese. Als Pastor ist die große Gefahr immer, dass man die Bibel liest und sagt, wie kann ich das für die nächste Predigt ausschlachten? Das ist für mich ganz persönlich. Aber dann geht Jesus ja ein Stückchen weiter und spricht davon, dass eigentlich eine große Ernte steht, wenn wir diesem Wort im unsichtbaren Bereich glauben und es an uns herankommen kann. Aber jetzt geht er ein ganzes Stückchen weiter und sagt, hey, die unsichtbare Wirklichkeit hat auch noch eine andere Realität. Und er geht auf drei Dinge ein, die ganz gefährlich sind, die man auch beachten muss. Dies aber sind es, die an dem Weg sind, wo das Wort gesät wird und sie es gehört haben, kommt alsbald der Satan und nimmt das Wort weg, das in sie gesät wird. Einer der Hauptdinge, die der Satan macht bei uns, ist, dass er dieses lebendige Wort aus uns herausnimmt. Ich gebe uns mal so ein paar Beispiele. Das fängt schon ganz früh in der biblischen Geschichte an, wo eine Eva so eine schöne Frucht sieht und die Schlange kommt und sagt, sollte Gott gesagt haben. Ist dieses Wort, ich sag's mal für uns, wirklich für uns da? Ist wirklich in seinem Wort Kraft? Ist wirklich in seinem Wort Heilung? Ist wirklich in seinem Wort Wegweisung? Spätestens dann, wenn du deine nächste Bewerbung schreiben musst und hast schon 20 Absagen bekommen und dann kommt jemand und sagt, er ist dein Licht auf deinem Weg. Also vertraue, dass Gott das richtig macht. Du sagst, schön für dich, dass du den Glauben hast, aber ich nicht. Sollte Gott gesagt haben, dass er mich segnet, dass er mich leitet, dass er mich führt? Sollte Gott gesagt haben, dass es für mich zutrifft? Wir sind ganz schnell in unserer Gesellschaft dabei, Dinge zu verschieben. Sollte Gott gesagt haben, dass Reinheit vor der Ehe wichtig ist oder nicht? Sollte Gott gesagt haben, dass es wichtig ist, dass Mann und Frau einander achten, ehren und lieben? Sollte Gott gesagt haben, dass Scheidung schlecht ist, dass sie eigentlich verboten ist? Sollte Gott gesagt haben, dass man die Juden nicht missionieren sollte? Sollte Gott sich Gender Mainstream ausgedacht haben, ja oder nein? Wie verschieben wir die Worte Gottes? Sollte Gott gesagt haben, dass ein Schritt zur Erlösung ganz anders aussieht, wie es in der Schrift steht, dass du mit eigenen guten Werken dich erlösen kannst? Sollte Gott gesagt haben, dass es heute noch die Geistestaufe gibt oder nicht mehr gibt? Merkt ihr diese Diskussionen, die da sind? Wenn ich mich nicht am Wort Gottes festhalte, wie will ich dann Wegweisung bekommen? Da kommt der Teufel und nimmt biblische Wahrheiten weg mit dem Wort, sollte Gott gesagt haben. Und ich glaube dann manchmal mehr diesen Stimmen, die sagen, der moderne Mensch. Ich sage euch, der moderne Mensch, den gab es schon zu Paulus' Zeiten. Deswegen musste er an manchen Stellen richtig streng werden und manche Dinge wirklich mit Namen nennen. Mal eben so ein Seitensprung. Sollte Gott gesagt haben. Ich lerne das von Josef, wie die Verführungssituation richtig stark war, als die Frau nach ihm griff und der Mann auf Dienstreise war, dass er sagt, sollte ich das meinem Gott antun? Und er hatte noch nicht den Römerbrief. der glaubte an die Kraftwirkung Gottes. Der glaubte an den unsichtbaren Bereich. Der glaubte, dass der Satan kommt und bestimmte biblische Wahrheiten wegnimmt, sie verdreht und dir die dann anders verkauft, dass du es im Moment besser hast. Sollte Gott gesagt haben? Wie kann ich dagegen gehen, indem ich Epheser 6, Vers 17 wieder nehme, den Helm des Heils und das Schwert des Geistes, welches ist das Wort Gottes, dass ich es mache wie Jesus und sage, aber es steht geschrieben. Ich diskutiere nicht mit dem Teufel, aber ich halte das Wort hoch. Ich halte mich an der Schrift fest. Das löst im geistlichen Bereich was aus. Die Irritationen in dieser Zeit, sie werden sich verändern, wenn du am Wort dich festhältst. Sein Wort ist Ja und Amen. Und er sagt, ich bin gekommen, um das Gesetz zu erfüllen. Und es wird nichts von seinem Wort weggenommen werden. Die Frage ist, hältst du es fest? Und kannst du mit Bartimäus sagen, öffne mir die Augen, dass ich die Schönheit an deinem Wort wieder entdecke? Es ist gefährlich, das Wort Gottes ist umkämpft, es wird geraubt vom Satan persönlich. Die Leute haben es gehört, aber es wird weggenommen, noch ehe sie den Gottesdienst verlassen haben. Eine zweite Sache, und diese sind es, die auf den felsigen Boden gesät sind, wenn sie das Wort gehört haben, nehmen sie es sogleich mit Freuden auf, aber sie haben keine Wurzeln in sich, sondern sind wetterwendisch. Wenn sich Bedrängnis oder Verfolgung um des Wortes willen erhebt, so kommen sie alsbald zu Fall. Verfolgung haben wir ja momentan nicht viel was, nicht? Ich meine, du kriegst allerhöchstens mal einen roten Kopf, wenn du am falschen Moment, an der falschen Stelle sagst, Jesus liebt dich. Aber ich habe gedacht, vielleicht ist die Verfolgung so an manchen Punkten bei uns auf einer anderen Ebene da. Ich stelle fest, dass wir Berliner eine besondere Gabe haben, das Negative sofort zu enttarnen. Ich muss nicht nur BER sagen, sondern ich kann hier bei uns in der Gemeinde anfangen. Du kannst dir ganz viel Freude im Gottesdienst nehmen, wenn du herkommst, und ich könnte dir jetzt bestimmte Ecken zeigen, wo Spinnen ihr Netz gebaut haben. Es gibt Spinngewebe in der Kirche. Ich kann mich daran erinnern, eine hatte sich mal hier vorne neben unserem Stern abgeseilt. Und dann war so ein schöner Faden, der war sichtbar, und dann hatten sich noch, weil das so schön war, so ein paar Staubflocken dran angetickt, ja. Und ich weiß, fast jeder, der im Gottesdienst war und nach vorne geguckt hat, der hat diesen schönen Spinnfaden gesehen. Wer kann sich noch daran erinnern? Ja, einige noch, nicht? Und während der ganze Gottesdienst läuft, du denkst, man müsste die Spinne entfernen oder den Spinnfaden zumindest. Aber man hat nicht geklärt, wer heißt man. Versteht ihr? So sind wir ganz oft, wir fixieren uns selbst im Gottesdienst, es war zu laut, zu leise, das falsche Lied gut, dieses oder jenes. Und wir sind so damit beschäftigt, was alles nicht funktioniert als echte Berliner. Ey, wir haben da eine Gabe. Aber wir merken nicht, wie die Verfolgung im unsichtbaren Bereich kommt und alles wegnimmt, was Gott uns an diesem Tag geben will. Ich glaube, die Berliner leiden massiv unter diesem Verfolgungsmechanismus, weil wir geübt sind, all das Negative zu sehen. Klar, manchmal ist es gut, dass man es sieht, damit man was verbessern kann. Aber solange ich nicht wirklich aufstehe und sage, ich entferne das Spinngewebe von selbst, ich stehe auf, dass du zu mir kommst und sagst, Paul, wo ist der lange Besen, wie kann man das entfernen? Ich sage, Moment, ich schicke dich los an der und der Ecke, frag mal den und den. Dann ist das Problem gelöst. Aber es bedrückt dich nicht mehr und verhindert nicht, dass du bestimmte Dinge im Gottesdienst nicht mehr aufnehmen kannst. Dem einen ist zu warm, dem anderen zu kalt. Der eine meint, die Heizung hätte anders eingestellt werden können. Der Gesang war nicht mit meinem Lied gut versehen und so weiter. Diese Verfolgung aus der jenseitigen Welt, gute Nacht Hütte, du gehst und wirst verpeilen, was Gott für dich an diesem Tag hat. Ich kann sagen, die Politik, der Nachbar, die BVG. Ich kann mich ständig auf diese Dinge kaprizieren und das Wort Gottes fällt hinten runter. Im unsichtbaren Bereich keine Wirklichkeit mehr. Und ich komme noch auf einen Punkt, was uns ganz besonders angeht. Das sind die Dornen. Und andere sind es, die unter die Dornen gesät sind. Sie haben das Wort gehört und die Sorgen der Welt und der trügerische Reichtum und die Begierde nach allem anderen dringt ein und erstickt das Wort und es bleibt ohne Frucht. Dieser Vers trifft mich am meisten. Wie sind wir in unserer kapitalistischen Welt eingestellt? Hier nimmt Jesus seine Jünger und sagt, gebt Acht, ich öffne euch den Blick für die unsichtbare Welt. Es geht ganz, ganz viel Kraft verloren. Es geht ganz viel Kraft verloren, wenn ihr bestimmte Dinge nicht beachtet. Das ist nicht draufhauen, sondern er sagt, gebt Acht, eure Sorgen, die ihr habt, die verbinden sich mit der unsichtbaren Welt und ihr kommt nicht mehr durch. Und ich weiß, welche Macht das ist. Je größer die Sorgen werden um Finanzen, um Zukunft, wo du hingehst, wenn das Kopfkino abends dich nicht zur Ruhe kommen lässt, das ist eine gigantische Kraft. Und dann kann deine Frau oder dein Mann sich abends zu dir rumdrehen und sagt, wir glauben an Gott. Dann sagst du, schön für dich. Und das kann sich manchmal um ganz fromme Dinge handeln. Ich weiß, wie wir die Häuser hinten aufgebaut haben. Da wusste ich, jetzt kommt die nächste große Rechnung. Also jetzt nicht mal eben so 500 oder 1000 Euro, wo du sagen kannst, liebe Gemeinde, können wir mal ein bisschen mehr zusammenlegen, sondern dann war eine Zahlung von 20.000 Euro fällig und du guckst aufs Konto und meine Frau sagt, da ist nichts. Und dann sagst du, okay, ich bin als Gemeinde unterwegs, als Pastor, Schulden machen geht gar nicht. Ich kann den Menschen nicht anrufen, der die ganze Wand tapeziert hat und so schön gestrichen hat. Tut mir fürchterlich leid, ich habe sie angestellt, ich habe das machen lassen, aber ich hatte kein Geld. Ich habe im Glauben gehandelt. Ja, so eine Scheiße, sage ich mal. Das gehört sich nicht als Frommer. Aber dann liegst du abends im Bett. Du hast gerade noch mal die Information gehört. Kein Geld da und dann geht das Kopfkino. Wie mache ich das? Was für eine Ausrede habe ich? Das ist das Erste, was mir passiert. Ich denke dann über Ausreden nach. An Schuldverschiebung. Sag, ja, die Bank hat uns hängen lassen, tut uns fürchterlich leid. Oder sie sind viel zu früh gekommen, ich schiebe die Schuld zu denen weiter. Ja, versteht ihr, es gibt ganz viele Möglichkeiten. Aber es löst das Problem nicht. Und dann ist es schön, wenn es dann kommt, dass das Wort Gottes dir geschenkt wird in dem Moment, im unsichtbaren Bereich. Die Zahlen sind immer noch die gleichen, aber plötzlich kommt es und sagt, Paul, ich bin in Kontrolle. Du hast richtig gehört, es wird kommen mit den Häusern. Vertrau mir doch. Sag, schön. Dann kann ich mich zu meiner Frau rüberwenden und sagen, jetzt habe ich es im Herzen, es kommt. Dann sagt sie, schön für dich, aber ich habe die Sorgen noch. Und gepriesen sei der Herr. Wir haben jede Rechnung zahlen können. Jede Rechnung pünktlich zahlen können. Weil Gott zu seinem Wort steht. Und das ist das, wenn die Sorgen dann wirklich kommen und immer stärker werden und immer größer werden, wo soll ich denn damit hin, als wie zu Jesus, der gesagt hat, komm zu mir, der du mühselig und beladen bist. Ich will dir Ruhe geben für deine Seele. Aber so oft kommt das Unkraut rechts und links. Es geht nicht, es passiert nicht, es passiert alles ganz schlimm, fürchterlich, Paul. Und das Zweite, was ganz schwierig ist, und ich glaube, das geht uns was an, die Dinge um den trügerischen Reichtum dieser Welt. Ich glaube, jeder, der hier sitzt, dessen Leben würde weiter gut funktionieren, selbst wenn er kein Computer hätte, kein Handy hätte, kein Auto hätte, kein Fahrrad hätte. Vielleicht wärst du sogar glücklicher. Du hättest einen Grund, auf die BVG zu schimpfen, die nie pünktlich kommt. Ja? Verstehst du? Du kannst auf ganz andere Dinge schauen. Aber wie viel unserer Energie geht in diese Richtung? dass wir meinen, das müssten wir noch haben, das müssten wir noch haben. Und das bestimmt dann deinen ganzen Lebensrhythmus. Dann bist du unzufrieden, weil du über 2 Jahre keine Gehaltserhöhung gekriegt hast und versiehst dann, dass du genug hast zum Leben. Und du hattest noch so viel, dass du ab und zu jemanden zum Essen einladen konntest. Aber das machst du nicht, weil du nicht teilen willst. Ich frage mich manchmal, wie wir mit dem Reichtum unserer Zeit umgehen. Ich komme ja aus dem Siegerland und da im Siegerland gab es ja diverse Erweckungen. Und da gibt es einen Mann, der heißt Siebel mit Nachnamen. Das war so einer der Stillen im Land. War Gerbermeister, hat einen Gerbereibetrieb. Und in der damaligen Zeit, so 1700 und zerquetschte nach oben, ich weiß das jetzt nicht mehr so genau, da war es ja nicht so, dass du sagst, du hast eine 40-Stunden-Woche. Sondern da hast du 12 Stunden richtig körperlich gearbeitet. Und dann ist er aufgestanden und er ist 1,5 Stunden, 2 Stunden durch den Wald gegangen, um irgendeiner Gruppe noch eine Bibelstunde zu halten. Und da gibt es von ihm diese Geschichte, wie er einmal durch den Wald mit seinem Freund gegangen ist zur Bibelstunde und er war so müde, war vielleicht so ein warmer Tag wie hier, da bleibt er stehen und sagt, du inneres Schwein, wenn es jetzt darum gehen würde, ich sage es mit meinen Worten, damals war das anders, ein gutes Fußballspiel zu sehen, dann hättest du noch genug Kraft. Aber wo es jetzt zur Bibelstunde geht, da bist du so müde. Ich gehorche dir jetzt nicht, ich will die Bibelstunde erleben. Und dann dreht er sich um und geht. Ich liebe diese Anekdote, ich habe sie jetzt im Kopf so ein bisschen verdreht. Ihr könnt die irgendwo nachlesen, es gibt so ein Buch, Die Gnade bricht durch, über die Erweckung 2-3 Mal im Siegerland, wo die Erweckung gelaufen ist. Heiße Geschichte, wie die Leute mit ihrer Zeit anders umgegangen sind wie wir. Jeder, der hier im Raum sitzt, bekommt 24 Stunden von Gott geschenkt. Ein Reichtum ohne Ende. Die Frage ist, was machst du mit deiner Zeit? Was machst du mit deiner Zeit? Man hat ausgerechnet, jeder Deutsche verbringt in seinem Leben, wenn er 70 Jahre ist, im Schnitt 10 Jahre vor der Klotze. Summation. Das fängt schon an, wenn du die Kinder dran gewöhnst, wenn du im Moment mal Ruhe haben willst zum Kochen, dass du sie vor die Klotze setzt. Was machst du mit deiner Zeit? Wenn Gott dich irgendwann in der Ewigkeit fragen würde, was hast du mit der Zeit, die ich dir geschenkt habe, die hast du nicht erarbeitet, die hast du geschenkt bekommen, was hast du mit diesem Reichtum angefangen? Und ich frage mich manchmal, wir sind in einer Gesellschaft, wo jeder eine 40-Stunden-Woche hat. Mein Vater musste Samstag, ja, ich habe noch samstags arbeiten müssen in meiner Lehre. Ich musste aufschlagen um 6 Uhr. Ganz betriebfähigen. Das war normal. Und dann hast du beim Frühschoppen dann geschlafen. Ich merke, ihr seid auch schon etwas älter. Versteht ihr? Ja. Was machen wir? Was machst du mit dem ganzen Samstag, den du hast? Die Sorgen um die Dinge dieser Welt ersticken die Frucht. Das hat eine Auswirkung im unsichtbaren Bereich. Merkt ihr, ich rekrutiere keinen für einen Gemeindedienst. Ich meine, wenn du sagst, du willst samstags was tun, ich zeige dir, wie du Unkraut jäten kannst. Spinnweben jagen. Verstehst du? Was machen wir damit? Das ist jetzt nicht, dass ich Druck auslösen will, aber ich möchte uns erheben, dass wir wirklich in der unsichtbaren Welt das Wort Gottes wieder freigesetzt wird für uns, dass es uns frei macht und nicht die Sorgen, deswegen steht es ja geschrieben, um die Dinge dieser Welt uns niederdrücken. Ich denke, viele Probleme, die wir haben, hängen damit zusammen, dass wir dem trügerischen Reichtum nacheifern. Und ich glaube, wir Christen, wir sollten die Ersten sein, die gegen die Globalisierung innerlich aufstehen. Und zwar nicht, dass wir demonstrieren gehen, sondern anders leben. Wenn wir es nicht machen, wir verpeilen ganz viel. Und viel Unkraut erstickt die Frucht, die Gott eigentlich dir schenken möchte. Der trügerische Reichtum und die Begierden nach all den anderen dringen ein. Und ersticken das Wort und es bleibt ohne Frucht. Macht es dich auch nachdenklich? Ich meine, es ist nicht in Aktionismus verfallen, sondern es geht hier um die unsichtbare Wirklichkeit. Wenn du bestimmte Dinge nicht ablegst, wirst du keine Frucht bringen. Du kannst 100-mal zum Altar kommen, wenn du sagst, ich möchte fruchtbarer leben, wenn du bestimmte Dinge nicht einfach veränderst, wird es nicht gehen. Es kommt ja immer wieder vor, dass mich Leute fragen, die in einer Depression sind. Das ist was ganz Schlimmes, ist was ganz Fürchterliches. Aber ich lese in der Bibel, wie Elia in eine Depression gefallen ist, in die Wüste flieht, sich hinlegt und sagt, Herr, nimm meinen Geist von mir. Der macht einen christlichen Selbstmord. Ich will nicht mehr, ich bin am Ende. Dann kommt doch wirklich die Versorgungskiste von Gott, da kommt dieses Catering-Unternehmen von Gott vorbei, er liegt da am Boden und was kriegt er gesagt? Steh auf und iss. Und ich glaube, wir müssen, wenn wir mit Einsamkeit zu tun haben, wenn wir mit Depression zu tun haben, wir müssen es wieder lernen, aufzustehen, das Wort Gottes wieder zu kauen und anfangen zu gehen. Es wird sich was verändern. Wer mit Einsamkeit zu kämpfen hat, fang an, das Wort Gottes zu kauen und darauf einzugehen, was er dir sagt. Lass doch nicht zu, dass es Unkraut rechts und links neben dir alles erstickt. Meine Frau war ja 14 Tage in England und ich bin nicht der Gärtner. Ich glaube, ich brauche nicht so viele Details zu sagen. Ne? Aber ich denke an die Selbstregenerierung der Natur. Meine Frau meint sprengen. Ich denke dann immer, dann sind Löcher im Rasen, das lohnt nicht. Jetzt kam sie gestern und sagt, so hat der Garten noch nie ausgesehen. Ja, das weiß ich. Versteht ihr? Im unsichtbaren Bereich möchte Gott dich zu einem blühenden Garten machen, wo Leute sich freuen, mit dir in Verbindung zu kommen, wo sagen, hey, schön, dass ich mit dir eine Zeit zusammen sein dürfte. Gott möchte Dinge tun, Gott möchte Dinge bewegen. Das ist sein Ziel. Dass du wieder Glauben hast, dass Heilung geschehen, dass du wieder Glauben hast, dass Wunder geschehen. Manchmal sehne ich mich zurück an die Zeit, wo ich gerade Christ geworden war. Da habe ich geglaubt, alles was möglich, dem, der da glaubt. Und dann ist mir älter geworden und ist in den frommen Stress hineingekommen. Und dann ist Unkraut aufgewachsen und hat ganz viel erstickt. Man redet noch so, aber man glaubt es nicht mehr. Es wird Zeit, dass dein Garten wieder kultiviert wird durch Gottes Gnade. Das ist die Herausforderung und ich möchte, dass wir es nicht nur einfach sehen, hey, stell dich nicht so an, mach weiter, es wird schon irgendwie gehen. Nein, wir müssen wieder in den unsichtbaren Bereich hineinsehen, wo das was auslöst. Wenn ich mich heute entscheide, ich will bestimmte Dinge ablegen, ich will es nicht mehr, dass ich wie Bartimäus sage, Herr, öffne mir die Augen, dass ich wieder Jesus sehen kann. Dass ich nicht mehr dem Satan erlaube, mir bestimmte Dinge zu rauben, die ich fest geglaubt habe und jetzt anfange, naja, man könnte das vielleicht auch anders sehen. Es steht geschrieben und Gott verändert sich nicht, indem ich es uminterpretiere. Sollte Gott gesagt haben, das war die große, schlimme Frage, auf die Eva reingefallen ist. Deswegen steht er auch direkt am Anfang in der Bibel und nicht irgendwo gerade bei der Offenbarung, dass man es vorher hat mal aufgegeben zu lesen. Nicht? Wenn du aufschlägst, ist es eine der ersten Geschichten nach der Schöpfungsgeschichte. Sollte Gott gesagt haben, so kommt die Schlange. Jesus erzählt diese Geschichte ja nicht einfach, um den Leuten Druck zu machen oder neue Gesetze aufzuheben, sondern er erzählt es, dass Frucht entsteht, dass man wirklich glauben kann, dass du 30-fache Frucht bringst, 60-fache Frucht, 100-fache Frucht. Und zwar die Frucht, die ihn ehrt. Aber alles fängt im unsichtbaren Bereich an. Dass wenn du heute Glauben hast, dass sich bestimmte Dinge wieder verändern in deinem Leben. Dann halt daran fest. Lass dir das nicht wieder rauben, wenn du gleich im Kirchencafé bist und denkst, sollte Gott wirklich gesagt haben. Sondern halte daran doch mal fest und sag, ich möchte die Realität sehen, die sich daraus entwickelt. Ich möchte diese Kraft der unsichtbaren Welt in meinem Leben spüren, dass sich Dinge verändern, die sich nie verändert haben. Und jene sind es, die auf das gute Land gesät sind. Die hören das Wort und nehmen es an und bringen Frucht. Einige 30-fach, einige 60-fach und einige 100-fach. Eine letzte Anmerkung. Wenn bei diesem Reden über die zwei Ackerfelder die negativen Beiklang haben, bei dir Widerhalt und du stellst fest, okay, ich habe an dem Punkt gefehlt, das schaffe ich nicht, ich schaffe mein Zeitmanagement nicht richtig, ich schaffe dieses nicht. Bei mir ist auch Glaube an bestimmte Schriftstellen verloren gegangen, weil. Dann gibt es heute gute Gelegenheit. Du kannst wie bei Bartimäus sagen, ich will wieder sehend werden. Du kannst mit Jesus reden. Er ist nicht gekommen, uns zu verdammen, sondern uns aufzustellen, damit wir dieses Leben haben, damit das Wort in uns Leben hervorbringen kann, die Fülle. Als ich am Freitag in der arabischen Gruppe predigen durfte, habe ich einer meiner Lieblingsstellen genommen, wie Mose am Dornbusch ist und die Schuhe ausziehen mussten, weil die Gegenwart Gottes so kam. Und da habe ich erzählt, das habe ich irgendwann mal gepredigt, da war ich als Gastredner unterwegs und wie ich das manchmal so mache, bildhaft habe ich die Schuhe ausgezogen und dann schaue ich nach unten und ich hatte so ein Loch im Strumpf. Alle dachten, das wäre Didaktik gewesen, aber mir war das nur peinlich. Ich schaue da nach unten und denke, oh Mann, ich habe dann so da gestanden und dann wurde mir eins klar. Die hier im Saal sitzen, die unterwegs sind, die haben Schuhe an und Strümpfe und in den Strümpfen sind Löcher, die sind entstanden durch den Lebensalltag. Aber Gott ist gekommen, um die Löcher zu stopfen. Deswegen ist Jesus offenbart worden. Und deswegen, wenn ich Dinge angeschoben habe, die bei dir widerhallen, dann bitte kehr doch um und sag, ich muss dieses Loch gestopft kriegen, damit mein Leben wieder fruchtbar wird. Und da ist jetzt günstige Gelegenheit, ich schweige und wir bleiben einen Moment stille vor Gott. Und wenn dir irgendwas klar geworden ist, irgendwas von dem Wort hängen geblieben ist, dann sagst du, Herr Jesus, das will ich behalten. Das will ich behalten. Ich will sehend bleiben, damit ich Frucht bringen kann. Lass uns beten. Du, Herr Jesus, der Alltag prägt mich oft so, dass die Sorgen um die Dinge dieser Welt, die Sache nach dem trügerischen Reichtum, meine Begierden im unsichtbaren Bereich mich so binden, dass keine Frucht wachsen kann. Ich bete, hilf mir, dass mir die Dinge, die ich beiseite legen muss, offenbar werden durch dein Wort, durch dein Reden. Ich möchte, dass die Löcher gestopft werden, wo der Segen rausfließt. Ich bete, dass du uns hilfst, dein Wort zu bewahren, das wir gehört haben. Dass nicht, wenn das Kirchencafé läuft, schon alles wieder beim Alten ist. Ich bete, Herr Jesus, dass du uns hilfst, Meckereien beiseite zu lassen und deine Größe und deine Güte zu erkennen. Dass mich nicht die Dinge, die ich abstellen kann, bestimmen, sondern deine Größe und deine Güte, die da hilft. Danke, Herr Jesus, dass ich das bitten darf. Halleluja.